Guten Morgen zusammen. Ich war gestern im Stadion, habe mir ein Spiel angesehen mit knapp 22.000 anderen. Und es war schon relativ schnell klar, dass die Heimmannschaft dieses Spiel nicht gewinnen würde. Nach gut 20 Minuten gab es einen Platzverweis gegen die Heimmannschaft. Und zu allem Übel in der 42. und 45. Minute gab es zwei Gegentore. Da weiß man als ehemaliger Fußballer, der Drops ist gelutscht, da passiert nicht mehr viel. Das Spiel holen die nicht mehr auf. Aber was mir total imponiert hat, war, dass die Mannschaft so gespielt hat, als wenn es noch 0-0 stehen würde. Sie war eine Einheit auf dem Platz. Da gab es natürlich Fehlpässe oder Spieler, die bei einem Pass nicht berücksichtigt wurden. Keine Kritik, nichts. Die Jungs haben weiter gespielt. Klar, die kriegen auch Geld dafür, das ist ja gar keine Frage. Aber ich habe das schon in Bundesliga-Stadien auch anders erlebt, dass man sich dann, wenn es überhaupt nicht läuft, dann gegenseitig anfunkt und auch mal Nettigkeiten austeilt, die keiner hören will. Und die heimischen Zuschauer, die haben im Grunde genommen dieses Verhalten wirklich honoriert und haben bis zur 97. Minute ihre Mannschaft wirklich unterstützt. Ich fand, das ist ein gutes Bild für Einheit. Denn genau darüber will ich mit euch heute Morgen nachdenken. Jesus spricht sehr eindrücklich über die Einheit seiner Gemeinde, besonders im hohepriesterlichen Gebet und seine Bedeutung in Johannes 17, das heute Ausgangspunkt für eine kleine biblische Analyse ist. Dort betet Jesus zum Vater im Himmel: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Eins sein, damit die Welt glaube. Liebe Geschwister, was ich heute mit euch teilen möchte, kommt nicht aus irgendeinem Lehrbuch, sondern aus meinem Herzen. Es ist gewachsen aus Gesprächen mit Jesus und des Lesen der Schrift und auch aus dem Nachdenken und dem Austausch mit anderen verantwortlichen Mitarbeitern anderer Gemeinden und Kirchen. Es geht also um etwas, das uns alle betrifft. Die Einheit der Gemeinde angesichts unterschiedlicher theologischer Erkenntnisse. In freikirchlichen Gemeinden, und da bin ich meistens unterwegs, und deshalb lasse ich die Volkskirchen auch jetzt einmal bewusst außen vor, kann man das wirklich wahrnehmen, dass unterschiedliche Auslegungen der Bibel tatsächlich zu Konflikten führen. Man beruft sich dann in der Argumentation zum Teil auf einzelne Bibelstellen und erhebt sie zur allgemeinen Wahrheit und stellt damit andere Sichtweisen komplett in Frage. Und schnell wird dann jemand als nicht bibeltreu oder als gesetzlich abgestempelt. Oder man sagt ihm, er soll mal die Bibel richtig lesen. Und manchmal wird sogar der Glaube des anderen angezweifelt. Und oft genug leider endet das auch in Spaltung von Gemeinden. Doch ist das wirklich der Weg, den Jesus uns gezeigt hat, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Was bedeutet eigentlich bibeltreu? Das in Diskussionen, wo es dann eben um unterschiedliche Ansichten und Meinungen gibt, wird das oft so ins Feld geführt. Man wäre nicht bibeltreu. Das Wort wird dann oft benutzt. aber es wird selten gemeinsam definiert. Was heißt denn eigentlich bibeltreu? Im Neuen Testament finden wir dazu keine dogmatische Definition, sondern eher eine Haltung. Jesus selbst war bibeltreu, indem er die Schrift nicht nur kannte, sondern sie im Geist der Liebe und Wahrheit auslegte. In der Bergpredigt ist das auch so richtig deutlich zum Ausdruck gekommen. Da sagt er seinen Zuhörern da auf dem Berg, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes himmlischem Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischem Reich großes Ansehen haben. Ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Eine klare Aussage, die Jesus da trifft, und eine Warnung zugleich. Paulus mahnt Timotheus in seinem zweiten Brief, indem er schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und deshalb bedeutet Bibeltreue, die ganze Schrift zu achten und nicht nur einzelne Verse hervorzuheben. Das Neue Testament ist erstaunlich ehrlich im Umgang mit Meinungsverschiedenheiten. Es gibt keine Illusion von vollkommener Einigkeit, aber eine klare Vision von Einheit im Geist. Im Römerbrief schreibt Paulus der Gemeinde, der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Ich denke, klarer kann man das nicht ausdrücken. Und Paulus spricht hier nicht über Belangloses. Man meint das manchmal, wenn man den Vers oder die Verse, die sich mit dem Thema beschäftigen, das hört sich so belanglos und nebensächlich an. Nein. Hier geht es um tief verwurzelte Glaubensüberzeugungen. Und doch ruft er zur gegenseitigen Achtung auf. Warum? Weil Christus beide angenommen hat. Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann hat Christus dich und mich in gleicher Weise angenommen. Das sollten wir bei unseren Diskussionen niemals vergessen. Denn unsere Erkenntnis, das wissen wir, ist Stückwerk. Und das schreibt Paulus auch den Korinthern. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Lesen wir im Kapitel 13. Wenn unsere Erkenntnis also Stückwerk ist, dann ist Demut im Grunde genommen der einzige angemessene Umgang damit. Wer meint, alles zu wissen, verkennt die Tiefe Gottes. Im Epheserbrief empfiehlt Paulus der Gemeinde, seid darauf bedacht, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Und das bedeutet, die Einheit der christlichen Gemeinde ist kein Nebenprodukt theologischer Übereinstimmungen, sondern sie ist vielmehr Auftrag an uns alle. Einheit ist nicht das Ziel unserer Diskussion, sondern es ist die Grundlage, auf der wir uns in Diskussionen begegnen. Bei der Vorbereitung sind mir so verschiedene Erfahrungen in den Sinn gekommen, die ich gemacht habe, die ich in Gemeinden wahrgenommen habe. Nämlich da, wo es um die Art und Weise geht, wie wir solche theologischen Auseinandersetzungen führen. Oftmals treten wir dann aus der Rolle des Bruders oder der Schwester heraus und gehen dann in die Rolle eines Richters. Und das, liebe Geschwister, das steht uns schon mal gar nicht zu. Wir können Meinungen haben, aber richten ist nicht unser Thema. Jesus warnt seine Zuhörer und damit eben auch uns: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jesus hat uns nicht das Mandat gegeben, andere zu verurteilen. Wer andere wegen ihrer Erkenntnis abwertet, macht sich im Grunde genommen selbst schuldig. Wir können Erkenntnisse der anderen zur Kenntnis nehmen und prüfen. Ja, das können wir und das sollen wir auch tun. Aber wir dürfen niemals über den Glauben oder die Treue des anderen urteilen. Das steht uns nicht zu. Unser eigentlicher Auftrag ist nicht, theologische Grabenkämpfe zu führen, besonders nicht über Themen, die nicht Kern des Evangeliums sind. Wir hatten am Freitag ein Pastoraltreffen hier, das machen wir regelmäßig, alle 3 Monate so ungefähr. Da treffen wir uns mit den Pfarrern der evangelischen und katholischen Kirche zum Gedankenaustausch. Und am vergangenen Freitag war es so, dass dann irgendwann mal die evangelischen Pfarrer waren es, glaube ich, die gesagt haben, ja, wir haben als Kirche die Bedeutungshoheit verloren. Die Deutungshoheit verloren. Uns hört ja gar keiner mehr zu. Ich habe mir das dann eine Minute angehört und habe dann ihre leidvollen Mienen angesehen und habe sie dann gefragt, ja, wundert euch das denn nicht? Wundert euch das denn nicht, dass das so ist, wie es ist? Das war die Basis, auf der wir dann mal gemeinsam überlegt haben, ob wir wirklich etwas Ökumenisches machen können, jenseits von Kirchenschildern oder von theologischen Ansichten. Jesus in der Mitte. Jesus in der Mitte. Ich bin gespannt, was sich daraus ergibt. Eigentlich wollte ich an diesem Treffen nicht mehr teilnehmen, aber ich bin dann doch hingegangen. Gott wird mir den Gedanken gegeben haben, mich da hinzusetzen und zuzuhören und dann auch mal zu sprechen. Ja, Jesus hat uns einen klaren Auftrag gegeben. Er hat uns ein Ziel vor Augen gestellt. Haben wir am letzten Sonntag im Rahmen des Taufgottesdienstes in der Lesung auch gehört. Ich will die 2 Verse nochmal vorlesen. Darum geht hinaus, sagt Jesus, in die Welt, in alle Welt. Macht alle Völker zu Jüngern. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Es geht darum, die beste Botschaft der Welt unter die Menschen zu bringen. Ja, es ist Tatsache, dass die Menschen sich abgewendet haben. Aber das entbindet uns nicht, diesen Auftrag wirklich auch wahrzunehmen und zu leben. Na, das sollten wir dabei beachten. Und daran denken, dass Jesus uns nicht dazu aufgefordert hat, zur Berufung immer Recht haben zu müssen. Wir haben kein Mandat zur Verurteilung und auch keine Lizenz zur Spaltung. Ja, weil die oder der so denkt, kann ich hier nicht mehr sein, dann suche ich mir was anders. Nein, das hat Jesus uns nicht gesagt, sondern er hat uns vielmehr den Auftrag zur Evangelisation gegeben. Und auch die Berufung zur Liebe, auch untereinander. Und die Vollmacht zur Versöhnung. Wie also sollen wir als Nachfolger Jesu mit unterschiedlichen Erkenntnissen umgehen, wenn sie denn auftauchen? Das Erste, was ich nennen möchte, ist demütig sein. Erkennen, dass ich nicht alles weiß. Der zweite Punkt ist, liebevoll miteinander umzugehen, trotz unterschiedlicher Positionen. Den anderen bitte nicht als Gegner, sondern als Bruder und Schwester zu sehen, nach wie vor. Und gesprächsbereit zu sein. Nicht um zu siegen, sondern vielleicht auch mal um zu verstehen. Und sich gebetsvoll zeigen. Den Heiligen Geist bitten, uns zu leiten, nicht nur in der Erkenntnis, sondern auch im Umgang miteinander. Darin haben wir wahrscheinlich alle Mangel. Und eins möchte ich auch ganz deutlich sagen, aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahrzehnten. Spaltung ist oftmals kein Zeichen von geistlicher Reife, sondern eher ein Ausdruck verletzter Beziehungen. Ne? Also der denkt nicht so, wie ich so ticke, das geht dann nicht. Also mir sind oftmals Leute begegnet, die haben erstmal mit einer wertenden Frage schon sind die eingestiegen. Ne? Die wollten von mir praktisch durch die Frage wissen, ob ich genauso denke wie sie jetzt in dem Moment. Aber über diesen Stock springe ich nicht mehr. Und das sollten wir auch nicht tun. Christus ist entscheidend. Paulus warnt auch die Gemeinde in Korinth in seinem ersten Brief. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulässt. Spaltungen sind nicht nur organisatorische Probleme, sondern Spaltungen widersprechen dem Wesen Christi. Das will Jesus nicht. Jesus hat uns in Gemeinde zusammengestellt. Und deshalb möchte ich einladen zur geistlichen Reife. Denn geistliche Reife zeigt sich nicht in der Tiefe der Erkenntnis, die ich habe, sondern in der Tiefe der Liebe. Im Kolosserbrief heißt es, über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Lasst uns also nicht nur nach Erkenntnis streben, sondern nach Liebe. Nicht nur nach Recht, sondern nach Beziehung. Nicht nur nach Wahrheit, sondern nach Christus, der selbst die Wahrheit ist. Ein letzter Gedanke, liebe Geschwister. Ich weiß, dass diese Themen herausfordernd sind. Aber ich glaube, dass wir als Gemeinde wachsen können, nicht trotz, sondern gerade durch unsere Unterschiede. Wenn wir es wirklich lernen, den anderen mit den Augen Christi zu sehen, und darum geht es auch. Ich weiß, da verlangt Christus uns manchmal viel ab, den anderen so zu sehen. Aber wenn wir das schaffen, dann werden wir die Vielfalt in unserer Gemeinde nicht als Schwäche, sondern vielmehr als Stärke sehen. Und deshalb lade ich euch ein, miteinander zu reden und vielleicht auch darüber ins Gespräch zu kommen, was da gerade zwischen zwei Geschwistern ist, damit da keine bittere Wurzel entsteht. Redet nicht, um zu streiten, sondern um gemeinsam zu suchen, was Jesus eigentlich will. Jesus will nicht, dass wir uns trennen, sondern dass wir uns verbinden, stärker werden und unseren gemeinsamen Auftrag wahrnehmen. Und eines dürfen wir wirklich nicht unterschätzen. Wir werden angesehen, wenn wir hier Gottesdienst miteinander feiern, uns begegnen und vielleicht auch mal ein bisschen barsch miteinander umgehen. Das ist ganz wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben. Denn Jesus sagt, An der Liebe, die wir untereinander haben, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir müssen nicht immer gleicher Meinung sein, aber der Umgang muss so sein, dass die Menschen, die von draußen auf uns schauen, erkennen, die sind anders. Möge Gott uns helfen, jeden Tag aufs Neue. Wir brauchen auch seine Hilfe, das ist mir schon vollkommen klar. Aber darum können wir auch bitten. Lasst uns in diesem Verständnis, dass Jesus uns als Zeugen diese Welt gesandt hat und die Verantwortung, die wir da letztendlich miteinander tragen, auch wahrnehmen und ernst nehmen. Amen.